Zwei live und ich frage Ingmar heute, welche Rolle spielt Alkohol in deinem Leben?
Und überraschenderweise kommen wir vom Alkohol zu der Frage, was und wie wird eigentlich deine Realität bestimmt? Die Sachen sind ähnlicher und enger, als ihr glaubt. Bleibt dran.
Hast du gemerkt, wie nüchtern ich das anmoderiert habe?
Wahnsinn.
Ja, los geht's.
Zwei live mit Luke und Ingmar.
Ah, so.
Folge 21 von Zwei live mit Luke und Ingmar.
Ja.
Mensch.
Guck mal, ich laufe durch meine Wohnung.
Mensch.
Luke. Ich laufe durch meine Wohnung.
Ich habe
unbegrenztes WLAN in meiner Wohnung. Frag mich, wie es dazu gekommen ist, Luke. Frag, wie es dazu gekommen ist.
Ja, du bist nicht in deinem Auto.
Richtig.
Du bist nicht irgendwo im tiefsten Osten.
Nein.
Du bist nicht in einem Hotel in Osnabrück.
Du bist
zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts zu Hause und nimmst von deiner Wohnung auf.
Richtig.
Und freust dich, als wäre es 2008. Über WLAN bei dir im Haus. Erzähl uns die Geschichte.
Sehr lustig. Wir haben ja, ich glaube, vor zwei Wochen haben wir, glaube ich, darüber geredet, dass ich überlege, mir irgendwie Satelliteninternet zu holen und so, ne? Hier Elon Musk, Starlink und so weiter.
Genau, da waren einige Anbieter, die du da genannt hast.
Ja, genau. Und ich bin ja ein Telekom-Kunde, unbezahlte Werbung gerade. Und letzte Woche kriege ich einen Anruf, Telekom Service, geht da ein netter Herr, ruft mich an. Guten Tag, Herr Stadelmann. Ich sage den Namen jetzt nicht, ich weiß noch gar nicht mehr. Und er sagt ja wirklich, ich habe Ihren Podcast gehört.
Geil.
Und bevor Sie uns zu Elon Musk verlassen, habe ich ein Angebot für Sie. Ja. Und jetzt habe ich.
Und hat er dir ein Angebot gemacht, was du nicht abschlagen kannst?
Da hat er mir ein Angebot gemacht, das ich nicht abschlagen kann. Ich habe jetzt, ich glaube, ich hatte ja so einen Businessvertrag, der hat irgendwie 60 Euro gekostet. Der hat irgendwie 40 GB. Damit kann man natürlich nicht unbegrenzt Filme gucken und dann noch mit dir Podcast machen, jede Woche. Und jetzt habe ich unbegrenzt. Ich habe einfach unbegrenztes Internet. Ich kann so viel machen, wie ich will. Ich kann hier so viele Pornos, ich kann durchgehend 24 Stunden Pornos streamen und trotzdem noch aufzeichnen mit dir.
Also du hast die Flatrate, du hast die XXL Giga Flatrate.
Ja.
Das Lustige ist, für genau diese XXL Flatrate habe ich Werbung gemacht.
Ja, guck mal.
Und zwar war die Kampagne davon: Wir sprengen die Grenzen. Telekom sprengt die Grenzen. Luke Mockridge zusammen mit. Wen kauft man ein, wenn man Grenzen sprengen möchte?
Na?
David Hasselhoff.
Ach du Scheiße.
Und wir haben zusammen in Bonn genau dieses Produkt, was jetzt bei dir in der Wohnung ist, gelauncht.
Guck mal.
Und ich habe das nicht für die Kohle gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich inhaltlich überzeugt war.
Und weil du David Hasselhoff treffen wolltest.
Und weil ich David Hasselhoff... Das war ganz weird. Das war ein Jahr, in dem ich drei Shows mit dem gemacht habe. Der war irgendwie zweimal bei mir in der Fernsehsendung. Dann haben wir dieses Telekom-Ding gemacht. Dann habe ich ihn nochmal irgendwo gesehen. Also David und ich, wir hatten echt ein magisches Jahr.
Ja.
Ja, und jetzt schön, dass das jetzt Früchte trägt.
Ja, guck mal,
bei dir jetzt in der Bude. Ja. Wir haben jetzt, das ist das erste Mal, dass dieser Podcast was abwirft.
Ja, wirklich. Ja, da schaltet sich David bestimmt gleich hier mit ein und will bestimmt irgendwie Geld dafür haben, dass wir jetzt das Ding durchgezogen haben, final hier. Ja, geil. Ja, also ich bin jetzt...
Mal gucken, was wir noch so ins Universum rausbrüllen können und was wer uns noch so zuhört. Also ich überlege mir ja, eine neue Bolia-Designer-Couch in die Bude zu stellen. Vielleicht hören die Menschen von Bolia jetzt auch zu und kommen auf ähnliche Gedanken wie bei dir.
Achso, ich soll übrigens schöne Grüße bestellen, eigentlich vom gesamten Humorzonen-Festival aus Dresden.
Geil. Olaf Schubert.
Ja, und, genau.
Die ganze Katinka.
Gang. Da war ich jetzt am Mittwoch und habe eine wirklich hysterische Runde Nightwash gespielt vor 650 Leuten oder so was da in einer Riesenhalle. Und ich bin ja jetzt, wenn ihr Podcast hört, war es schon, aber am Sonntag spiele ich in der Herkuleskeule mein Soloprogramm, und das ist für mich auch so ein bisschen, also so ostdeutsch geprägt, ne? Herkuleskeule ist so eine Location, da hat mein Opa immer gesagt, da sind die Guten, da sind die Guten. Und jetzt bin ich da, aber Opa ist nicht mehr da. Also
wo ist denn das, welcher Stadt?
Herkuleskeule ist Dresden. Das ist
sozusagen, ich spiele ja immer in der Schauburg.
Ja, da bin ich auch immer eigentlich gewesen.
In diesem Kino.
Genau. Und jetzt haben wir aber gesagt, ich will mal in die Herkuleskeule und ob die das machen würden. Und die haben gesagt, ja, wir machen das. Wir machen eigentlich nur so Kabarettonkel, aber er ist so ein Mischwesen. Wir nehmen ihn.
In dem Alter bist du jetzt.
Ja, ja.
Mit Telekom Vertrag nehmen wir dich da jetzt auch.
Ja, genau. Jetzt kann er mal kommen. Und da freue ich mich sehr drauf. Butze ist voll und so weiter. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke, so, ach, wenn der Opa das jetzt hätte noch sehen können, das wäre eigentlich jetzt geil gewesen. Aber ich mache es jetzt trotzdem für ihn und schicke dann Grüße nach oben.
Genau, die Guten kommen zusammen, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Du erwischst mich auch gerade auf Tour. Ich bin hier Backstage in Karlsruhe in der Schwabenlandhalle, glaube ich. Wusstest du, dass die Stadt Karlsruhe fächermäßig gebaut wurde. Also die ist, geht so auf wie ein Fächer. Es gibt so dieses Schlossgebäude in der Mitte und dann fächert sich das so auf, weil der Markgraf Karl Wilhelm bei einem Jagdausflug eingeschlafen ist und davon geträumt hat, dass seine Stadt aussehen soll wie ein Fächer. Und Markgraf Karl Wilhelm ist eingepennt, wollte die Fächerstadt. Es ist die Fächerstadt, deswegen Karlsruhe.
Das macht auf einmal alles Sinn.
Alles macht Sinn.
Ja. Das erklärt aber nicht Osnabrück zum Beispiel. Also
nee.
Oder Celle. So, da müssen wir
doch Celle erklärt's schon. Wenn du in Celle bist, dann kommt der Name da eigentlich ganz gut hin. Aber das zeigt mal wieder, wie exzentrisch Deutsche sein können in ihrem Hang für Leben und Architektur und larger than lifeness, was ja so ein bisschen durch unseren Krieg so ein bisschen, die Flügel sind uns echt gestutzt worden.
Ja.
Und Deutschsprachige dürfen das eigentlich nur noch ausleben, wenn sie Österreicher sind.
Ja, ja, der Größenwahn ist so ein bisschen einkassiert worden, was vielleicht ja auch gar nicht so schlecht ist, weil wie gesagt, der Deutsche macht ja um alles sehr, sehr gründlich und auch beim Größenwahn neigt er dann dazu, wirklich alle Details zu bedenken und das ist manchmal ein bisschen gruselig. Ich glaube, da hat der Deutsche bis heute Angst vor sich selbst.
Ja, womöglich, ne? Dass er dann, sobald er so eine eigene Hybris begreift, sofort die Flügel stutzt und sagt, ja, nein, ich darf nicht, ich muss mich selber kontrollieren.
Finde ich jetzt aber gar keinen Nachteil, ehrlich gesagt. Finde ich eigentlich ganz, wie sagt man so schön, einen reinigenden Prozess, dass man sagt, okay, pass mal auf, das ist vielleicht alles ein bisschen viel Nationalismus und Größenwahn, den können wir uns jetzt schenken. So. Auf der anderen Seite, das haben wir ja letzte Woche gehabt in der Schule, sozusagen in identitätsstiftendes, zusammenhaltendes, liegt da ja auch drunter, ne? Das ist dann leider manchmal hier ein bisschen nicht so gegeben.
In so einer Hybris meinst du?
Ja,
in so einer
Größe. Ja, diese Größe, wir haben ein gemeinsames größenwahnsinniges Ziel, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das haben wir dahingestellt, aber es schafft ja auf alle Fälle, dass Menschen zusammen an etwas glauben und arbeiten und so weiter. Das ist ja dieser Gemeinschaftseffekt, ich glaube, das fehlt uns ja auch so ein bisschen.
Das kann gefährlich sein, aber das hat sich dann so verlagert in so Fußballträume, ne? Also wenn der 1. FC Köln aktuell Platz 17 irgendwie ein Spiel gewinnt, dann hängen da direkt schon so, dann pasteln die so Champions League Pokale im Fanblock und halten die so hoch, weil sie daran glauben, jetzt geht's nämlich aufwärts. Und da hat sich das so ein bisschen hinverlagert, glaube ich.
Ja? Hör mal, ich habe zwei Fußballfragen, weil du bist ja noch voll drin im Fußballgame.
Ja,
zwei Fußballfragen. Erstmal, ich hab's nicht gecheckt, ich habe aber seit 3 Tagen trendet Trikot auf X.
Ja, Mann.
Was ist mit dem Trikot? Ich habe es nicht gecheckt.
Also die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Trikot für die Heim-EM vorgestellt.
Ja.
Und es gibt immer das Heim- und das Auswärtstrikot, also das Ausweichtrikot, falls die gegnerische Mannschaft eine ähnliche Farbe hat. Und das Heimtrikot ist sehr klassisch. Es ist weiß und hat die schwarz-rot-goldenen Fahnen auf der Schulter. Und es sieht eigentlich sehr so Vintage-Retro-mäßig aus, erinnert so ein bisschen an frühe 90er. Das Auswärtstrikot allerdings ist pink.
Ah,
so, und das ist natürlich wieder genau das Stöckchen, was hingehalten wird, wo wieder alle drüber springen und sich wahnsinnig aufregen, beziehungsweise nicht aufregen, beziehungsweise sich verteidigen. Und es ist, du kannst fast schon die Uhr nachstellen, wie so ein Empörungsthema gedroppt wird und dann alle durchdringen. Also das pinke Trikot, wo dann rechtskonservative Medien, die Newsis und die Bild und die Post von Wagners alle sagen, echte Männer tragen kein Pink und Beckenbauer hätte nie Pink getragen und das ist hier linksgrün versiffte Homopropaganda und jetzt werden wir alle schwul und die anderen sagen, nee, das ist doch toll, das ist doch progressiv und unser eins lehnt sich einfach zurück und sagt, ob es das Mario Bart Gender T-Shirt ist oder dieses Ding. Es gibt diese Themen, die einfach wie so bei einer Fischfütterung einfach oben so ins Aquarium reingetröpfelt werden und die Fische gehen alle hin und fangen an zu knurren.
Und das ist das Rosa, das funktioniert 2024. Ein rosa Trikot macht, dass die durchdrehen. Das ist ja auch geil eigentlich.
Genau. Es ist einfach der Wahnsinn, wie einfach Menschen sich triggern lassen und wie einfach andere dann versuchen, irgendwas zu verteidigen. Und ich sage immer, ich sag's auch auf der Bühne, solange wir das noch haben, solange wir uns noch darüber aufregen können, solange wir uns noch darüber aufregen können, was, du bist Fan von der Mannschaft, ich mag aber eine andere Mannschaft, dann kann es uns so schlecht nicht
das
gehen.
Das ist wohl wahr, ja. Das ist, also solange man diese Mini-Aggression sich bewahren kann, kann das Makro nicht so groß sein. Das stimmt schon. Und ich lustig, dass du jetzt Beckenbauer gesagt hast, weil Beckenbauer hat ja nie das Wort schwul benutzt, hat ja immer gesagt, von der anderen Fakultät.
Oh, das ist aber auch geil, Alter.
Das ist so,
so rhetorisch reingeflankt mit Effet.
Aber das ist so richtig Beckenbauer. So hat er auch Fußball gespielt, ne? Das ist,
ja.
Und da gibt's diese schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, mit welchem homosexuellen Tänzer er in New York sich ein Apartment geteilt hat. Susi hilft uns da an der Stelle vielleicht mal.
Ende der 70er Jahre als Beckenbauer für Cosmos New York spielte und Rudolf Nurejew an der Metropolitan Opera tanzte, lebten sie im gleichen Apartmentkomplex direkt nebeneinander für 6 Monate.
Genau der. Und mit dem hat er zusammen sich das Apartment geteilt und der war ganz offenkundig schwul und fand den Kaiser auch ein bisschen heiß. Und da hat der Kaiser irgendwann gemerkt, der sitzt neben ihm und versucht, ihn ums Knie zu fassen und hat ihm gesagt, Freund, ich bin von der anderen Fakultät.
Aber den Fehler bei sich gesucht, das finde ich so charming, ja, zu sagen, ich bin das Problem in dieser Komponente, nicht du. Und das finde ich für die Zeit schon sehr progressiv.
Genau. Also
Kaiser,
Ich glaube, er war ein progressiver Typ. Der war ein Grünwähler. Jetzt.
Big time.
Geil. So, haben wir überhaupt schon eine Frage gestellt? Nee. Achso, ich habe noch eine Fußballfrage. Nee, ich habe 2 Fußballfragen, bevor
genau,
ich...
Genau, das 2, ja.
Ja, bevor wir sozusagen sozusagen dem Lauf der Dinge kommen. Meine erste Fußballfrage ist Trikot. Die 2. Fußballfrage. Wenn Jürgen Klopp Werbung macht für Erdinger Bier, ist das ein Hinweis darauf, dass er zu Bayern München wechselt?
Habe ich mir auch schon gedacht, aber er macht auch Werbung für Opel und Opel ist ja auch sehr Ruhrgebiet, daraus könnte man schließen, dass er zurück nach Dortmund geht. Ich glaube, es ist einfach nur ein Hinweis darauf, dass wenn jemand im Ausland trainiert, hat er in dem anderen Land nichts zu verlieren und verdient dann quasi da sein Geld. Also
okay.
Es ist so ein bisschen Day and Night. Er trainiert in England, verdient aber für die deutsche Vermögensberatung, für Opel und
ja,
die
stimmt.
ganzen anderen Werbepartner Geld in Deutschland. Und wenn er nächstes Jahr oder jetzt im Sommer bei Liverpool aufhört, dann wird er einfach, er wird nie wieder in England trainieren,
ja,
weil er das dem FC Liverpool nicht antun kann. Aber er wird auf Lebenszeit einfach die lukrativsten, geilsten Werbedeals in England noch einheimsen. Und sehr clever gemacht. Also wer auch immer das gebaut hat, wahrscheinlich war es die deutsche Vermögensberatung, die den auch da in seinem Vermögen und ja, dessen Aufbau
Das ist doch der beste Werbepartner, den wir haben kann. Die deutsche Vermögensverwaltung gibt dir Geld, dass du für die Werbung machst und gleichzeitig verwalten die noch dein Vermögen. Das ist doch eigentlich ein guter Deal.
Ja. Win-win-win.
Falls ihr das hier gerade hört.
Wir müssen die Marken ansprechen, proaktiv ansprechen. Alter, ich will was abhaben vom Kunden.
Jetzt sind so Nutten.
Du kennst die.
Einfach uns anbieten gerade, Alter, wie Straßenstrich. Geil.
Du kennst die Werbung, wo Jürgen Klopp auf diesem Strand steht und da quasi diesen Fallschirm spannt und die deutschen Vermögensberatung ist für dich da und die stehen da windig am Strand und es ist Kitesurfing und ja, der baut das so auf und der lächelt so. Wo ist das gedreht? Auf Sylt, wo Jürgen Klopp auch gerne seine Urlaube verbringt.
Ja, perfekt.
Was ein geiler Zufall ist. Ja. Ne? Also der ist wirklich, glaube ich, 8 Minuten zu Fuß zum Dreh. Einmal Pampe ins Gesicht geschmiert, abgeblichtet und
ja, der Kloppo,
zack, ja, hältst du einmal hier den Fallschirm.
Also der Kloppo hat das Game durchgespielt. Und ich meine, das wäre natürlich, also irgendwie wäre es natürlich geil, wenn er zu Bayern geht, aber ich glaube, der wird erstmal nichts machen, der wartet ganz gechillt ab und dann wird es der Bundeskloppo, oder? Der wird der Bundeskloppo.
Ganz, ganz klar.
Ja.
Also Bundestrainer Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann geht zu Liverpool, Xabi Alonso geht zum FC Liverpool und ja, die Bayern wird wahrscheinlich Thomas Müller nur trainieren können. Das ist ja meine große Prognose, dass Thomas Müller Spielertrainer wird. Der wird zeitgleich spielen und trainieren und wird damit mehr Erfolg haben als die letzten Bayern-Trainer alle zusammen. Aber lass uns jetzt zu den Fragen kommen,
ja,
bevor wir hier zurückplänkeln.
Um was es eigentlich gehen soll.
Ja, ich habe nämlich Podcast gehört letztens, wo die auch ähnlich über so Sachen, die haben dann immer ein Oberthema und die haben dann so lange vorne rumgeplänkelt, habe ich gesagt, das wollen wir nicht machen, wir gehen direkt in Medias Res.
Schön, ist
beziehungsweise jetzt nach den ersten 10 Minuten. Soll ich anfangen mit meiner Frage?
Komm.
Welche Rolle spielt Alkohol in deinem Leben?
Das klingt wie so eine Anklage. Sag mal, welche Rolle spielt eigentlich Alkohol in deinem Leben?
Oder andere
Comedians, ja, die Durst haben. Ich bin, jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen, man neigt ja dann sofort dann sozusagen in Abwehrreaktion zu sagen, ich habe mit Alkohol gar nichts zu tun, aber es stimmt nicht.
Also ich erinnere mich daran, dass du ganz lange gar nichts getrunken hast. Und dann aber so langsam, du hast so sehr spät erst damit angefangen.
Ich sag dir auch, wer da schuld ist, mein Hund. Ist daran schuld, weil...
Hubert.
Ja, Hubert ist schuld daran, weil als ich noch sozusagen mit meiner Ex zusammengewohnt habe und dem Hund, war die letzte Gassi-Runde, die ich abends gehen musste, immer an der Lieblingsbar vorbei. Und das war fatal. Die Bar war halt nur 500 Meter von der Wohnung. Das heißt, ich bin mit dem Hund irgendwann 1:30 Gassi gegangen und konnte sozusagen die Kellner, die kannte ich ja alle, konnte ich grüßen und so weiter. Nur komm da noch rein, ein Gin Tonic oder ein Basil Smash, komm. Und dann sitzt du halt 4-mal die Woche auf der Gassi-Runde abends und ziehst dir einen Drink rein, bevor du wieder nach Hause gehst. Und da habe ich dann irgendwann nach so 3 Monaten gesagt, wir müssen, glaube ich, die Gassi-Runde wechseln, das geht nicht. Da wirst du ja zum Alkoholiker, wenn du das machst. So.
Das ist ja Gassi-Runde eine Assi-Runde.
Richtig. Und, ja. Und da habe ich gemerkt, wie schnell das zum Problem wird, weil man dann nicht drüber nachdenkt und das so als Routine in deinen Alltag mit reinrutscht. Und der Comedian-Gag gerade war ja sozusagen gar nicht so gaggig, ist ja eine, sagen wir mal, eigentlich in unserer Branche ist ja Alkohol ein unausgesprochenes Problem. Weil einfach, ich würde fast 80% der Comedians, die ich kenne, haben schon mal entweder ein Problem mit Alkohol gehabt oder haben es eigentlich aktuell. Und die Hälfte von denen leugnet es dann auch noch. Und wenn man dann sagt, du spielst 200 Shows im Jahr, wenn du vor und nach jeder Show ein Bier brauchst, dann bist du Alkoholiker. Nein, das kann man doch so nicht sagen. Doch.
Ja. Ja, ich komme auch ein bisschen über unsere Szene. Da hätte ich jetzt eigentlich vom Thema her später erst hingebogen, aber du schneidest es an.
Ich hab's einfach direkt alle geoutet.
Ja, und da ist die wirklich zerstörerische Eigenschaft dieses Gesöffs, was da bei mir heraussticht, wo man wirklich sagt, ich sehe Menschen, die das ruiniert. Und
ja,
das schon seit Jahren.
Ja.
Und schlimmer werdend. Und hochtalentierte,
ja,
Menschen, die ja einfach verrotten an dem Zeug. Und man, ja, das, wenn man die schon Jahre kennt, sich denkt, okay, das gehört irgendwie dazu am Anfang, aber dass das einfach nicht gewonnen wird, wenn man es nicht richtig anpackt. Und dass das, ja, wo man sich zum Teil auch wirklich Sorgen machen kann, sollte, muss. Und da geht es jetzt gar nicht um Einzelne, sondern wirklich, wie du auch sagst, um mehrere und in allen Schattierungen, in ganz offensichtlich deutlich sichtbar, ja, und aber auch eben versteckt, wo man sagt,
ja, wow. Also
und auch in allen Altersstrukturen. Also ich finde, Alkoholismus siedelt man eigentlich immer so mit so 40, 50-Jährigen,
nee,
an, aber ich kenne auch wirklich mit 20er,
ja,
oder hatte auch sehr gute, enge Freunde, die damit ein Riesenproblem haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast natürlich diese ganzen verdeckten Fälle, aber was ich ja eigentlich tatsächlich wirklich bedrückend finde, wenn wir schon so offen über unsere Szene hier so sprechen, es gibt quasi unausgesprochen, weiß jeder, welcher von den Großen welches Problem hat. Und es passiert aber eigentlich nichts, solange die wie Maschinen funktionieren. Ja? Da kippt man lieber nochmal eine Flasche Wodka hinterher, weil man sagt, okay, dann performt er uns die nächsten 20 Shows auch noch weg. Das sind aber eigentlich alles so menschliche Dramen, wo man eigentlich sagen müsste, ein gutes Management müsste irgendwann mal sagen, pass mal auf, du machst jetzt mal ein Jahr gar nichts, damit wir danach die nächsten 10 Jahre auch nochmal mit dir Geld verdienen, weil sonst wirst du keine 10 Jahre mehr erleben. So, aber das sehe ich nirgends. Ich sehe überall, dass man sagt, ja gut, wenn der das will, dann gib ihm das doch. Das ist doch seine Entscheidung. Und der funktioniert doch.
Ist ja erwachsen, ne?
Ja.
Und wir können ihn da jetzt nicht das wegnehmen. Ich bin da ambivalent, weil ich sehe es auch so, dass man selber checken muss, dass man ein Problem hat. Beziehungsweise du musst es selber verändern wollen.
Ja, das stimmt schon.
Wissen ja, dass das so ist und sagen aber, ich funktioniere so.
Ja, das ist aber das Problem, das kriegst du ja gespiegelt. Das haben wir ja schon mal gehabt. Das ist ja ganz krass, ja, einfach so, dass bestimmte Leute sich durch Medienmacht und so weiter bestimmte Sachen erlauben können, weil die halt nie gespiegelt bekommen, dass das irgendwie ein Fehlverhalten ist, sondern das wird immer noch unterstützt dadurch, dass die das machen können, weil sie halt wahnsinnig großes Publikum ziehen, weil sie wahnsinnig gute Quote haben und so weiter. Und dann sagt der Produzent halt, ja, wir müssen es so machen, dass er sich wohlfühlt. Also sage ich ihm nicht die Wahrheit, sondern ich sage ihm, dass das ganz toll ist, was er da veranstaltet und dass das alles so geht.
Ja.
Und das ist so eine Form, das habe ich relativ früh auch schon erlebt. Das hat auch dazu geführt, haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber die Anzahl der Kontakte in dieses Business, die ich so privat dann pflege, hält sich wirklich in Grenzen. Weil ich das dann nicht noch in meinem privaten Umfeld brauche. So, wenn man eh da schon arbeitet und das alles um sich hat, ne, dann kann man das irgendwann, lernt man das einzuordnen und einzuschätzen. Also, dass man nichts zu ernst nehmen darf und auch weder Lob noch Kritik in einer Form an sich ranlassen darf, dass man denkt, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Ich habe schon wieder die Sprichwörter vertauscht. Neulich habe mir einer geschrieben, müsste man eine Sammlung machen mit Weisheiten von mir, wo ich die Sprichwörter einfach verdreht habe und
ja,
so komische Sachen sage, wie ins Kern gemeißelt oder sowas. Ja, also ist das Alkoholthema bei dir gerade, weil du wieder auf Tour bist?
Ja, oder? Genau. Also ich lasse es doch von den anderen zu
mir
selber,
genau,
holen. Das ist eh immer besser. Ich komme darauf, weil ich das Gefühl habe, dass wir bei der letzten Folge Angst ein Stück vergessen haben, und das ist die sogenannte, so, also auf Englisch diagnostiziert, da sind die Engländer, Amis oder die englische Sprache einfach wieder mal genauer. Die haben dieses schöne Wort Anxiety, ne? Also
ja.
Anxious, man hat, das ist lose übersetzt, wahrscheinlich so eine Art Angststörung. Und das haben wir letzte Woche nicht besprochen. Und ich kenne das von mir immer, wenn ich Alkohol getrunken habe, dass ich diesen Kater habe, der in so einer bisschen Überforderung, Angst, wahnsinniges Schuldgefühl. Also ich habe dann eine totale Schuld und denk so, oh Gott, wer war ich da? Was habe ich da gesagt? Habe ich irgendwas gesagt? Also denk dann viel so an den betrunkenen Luke und was der so getan hat. Was dann dazu führt, dass ich in so Vollrausch-Geschichten immer weniger reingehe. Das ist auch mit dem Alter wahrscheinlich auch einhergehend oder mit dem generellen Erwachsenwerden. Mit 20 einfach dreimal die Woche voll raus.
Ja, echt?
Also wirklich, ja, total. Also Donnerstag, Freitag, Samstag.
Durchgezogen.
Komplett, ja.
Das hatte ich so und tatsächlich nie. Also ich habe dann irgendwie was getrunken und so, und wenn ich merke, ich werde jetzt irgendwie in Anführungszeichen lustig, dann habe ich immer aufgehört. Ich bin da zu sehr auf wie sagt man, auf Kontrolle aus. Ich kann da nicht, ich mag das nicht, wenn ich sozusagen nicht mehr weiß, was ich tue oder getan habe. Das ist ja im Prinzip auch, was mich von anderen Drogen immer weggehalten hat. So. Also ich kann mich lustig trinken und stelle auch fest jetzt, wenn ich mit einem Kumpel auf der Terrasse sitze und wir killen irgendwie zwei Flaschen Wein, dann ist man im Prinzip ja auch Säufer. So, ne?
Ich wollte sagen, das ist also jeder eine, das ist schon,
ja. So,
ich habe doch kein Problem mit.
Aber ich stelle halt fest, also es hat wahrscheinlich auch was mit der Form des Alkohols zu tun, das weiß ich gar nicht. Ich würde man von Wein saufen, wird man nicht so aggressiv wie von Bier. Ich kenne keinen aggressiven Weinsäufer.
Ja, die werden so passiv-aggressiv wahrscheinlich, so französisch-aggressiv.
Ja, es bringt einen so runter, das chillt einen so weg und es wird einem alles so ein bisschen so, das ist dieses Laissez-faire, diese französische. Und Bier habe ich halt relativ früh festgestellt, mit 16, als ich dann in die ersten Partys war und in den Clubs da in Ostdeutschland, war Bier halt immer der Indikator für wirklich asoziale Aggression, Geschreie und so weiter. Und das hat mich einfach so abgetönt, dass ich mit Bier echt lange überhaupt nichts anfangen konnte. Ich habe das immer auf, für mich war das ja immer die Verbindung zum Bier.
Ja, da ist man dann auch in so einem Fußballkontext, ja, im Schützenfest und so, ne? Also ich glaube, dass weiß nicht, ob es der Wirkstoff ist oder auch der Wirkende oder ob es die Verbindung ist, ne? Es gibt aber, wie du beschreibst, schon so einen Sweet Spot, ne? Also
ja,
den gilt es eigentlich schon, das ist, Kumpel von mir sagt dazu immer, das ist wie wenn du den Stern bei Mario Kart kriegst, ne? Da bist du so, da segelst du so durch.
Das stimmt.
Und das gilt in allen Bereichen, das gilt in der sozialen Interaktion, das gilt aber auch beim Sex. Es gibt diesen Sweet Spot, wo du so der optimale Zwischengrad zwischen, ich komme nicht zu früh, aber ich krieg noch einen hoch. Also das ist auch so ein ganz schmaler Grad, den man da so erwischen kann.
Hoffentlich nicht zu schmal.
Und der wird auch, glaube ich,
der Grad ist hoffentlich nicht zu schmal. Ja, ja, aber das stimmt. Also es gibt dieses Zeitfenster, in dem alles optimal ist beim Trinken. Das ist ja auch die große Gefahr, ne? Dass man halt denkt, dieses Fenster würde sich nie schließen und dann macht man mal weiter. Aber eigentlich muss
dann macht man weiter.
Genau. Eigentlich muss man dann, wenn man feststellt, man kommt in diesen Modus, ab da an nur noch Wasser. Dann hältst du das nämlich lange.
Das ist eh. Also dieses Zwischenwasser. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Körper, egal wie betrunken ich bin, gar nicht mehr zulässt, dass es in irgendwelche Vollrauschgeschichten geht. Wir sind so trainiert.
Ja.
Wir wissen, mein ganzer Körper, mein ganzer Apparat weiß, das ist eine prekäre Situation gerade. Und dann greife ich instinktiv schon zum Wasser, schütt den Shot weg, der dann um 3 Uhr morgens noch, weil irgendeiner kommt ja dann immer auf die Idee, jetzt noch kurze zu trinken.
Ja.
Und sagt, okay, wir sind eigentlich 45 Minuten genau vor Feierabend.
Das wollte ich sagen.
Wir müssen nicht jetzt noch Benzin ins Feuer gießen. Ja, und da ist ein System quasi jetzt mit 35 auch drin, wo man sagt, okay, da geht's nicht mehr über einen bestimmten Punkt. Würdest du sagen, Alkohol offenbart den Charakter oder er verändert ihn?
Ich glaube, Alkohol verändert den Charakter. Also ich glaube...
Weiß Susi das genauer?
Da kann Susi mal ran, die alte Säuferin.
Ich habe noch nie Alkohol getrunken, aber Alkohol scheint eine enthemmende Wirkung zu haben. Und damit ist wahrscheinlich beides richtig. Alkohol verstärkt und entblößt den wahren Charakter.
Weil das ist natürlich spannend, wenn man sagt, es offenbart, würde ja immer bedeuten, dass du sonst nicht du selbst bist, was für Gründen, ne? Weiß man ja nicht, ja, so. Ja. Und der Alkohol, der dich enthemmt, sorgt dafür, dass du sein kannst. das wäre ja schon wieder sozusagen der Weg in die Sucht, weil man natürlich ja immer man selber sein möchte. Und wenn Alkohol mir dabei hilft, dann brauche ich den Alkohol.
Sehr richtig. Oder man, oder es amplifiziert den Charakter.
Ja.
Also es ist dann wie ein Verstärker,
ja.
Man ist wie so ein E-Gitarrenverstärker, den man dran schließt und sagt: So, das ist jetzt die Heavy-Metal-Version von mir.
Also wir wissen ja jetzt auf alle Fälle, dass es enthemmt, ne? Das,
ja.
So weit sind wir in unserem Leben.
Das würde ich, glaube ich, ja. Das, ich. Ja, das kann man so sagen. Das haben wir recherchiert.
Das wir haben recherchiert,
eine Langzeitstudie von 20 Jahren gemacht.
Da haben wir alle.
Kommt hin.
Jetzt ist die große Frage. Ist Alkohol, also warum ist Alkohol sozusagen gesellschaftlich so akzeptiert? Ja. Warum ist das so auch also sozusagen auch im Storytelling? Du kannst die seriöseste Firma der Welt sein. Wenn der Montag nach dem Besäufnis, das Firmenbesäufnis, ist es völlig okay, wenn sozusagen der stellvertretende Chef sagt, er hat uns in die Ecke gekotzt, sagen trotzdem alle geiler Typ.
Ja,
ja,
es ist, gehört zum Menschsein dazu. Ne?
Tatsächlich, ist das so. Weil wenn der gesagt hätte, er hätte noch eine Nase gezogen, dann rümpfen die anderen die Nase. Die sagen ja, ah, das ist jetzt ein bisschen, oh krass, er hat gekokst.
Dann darf der nicht Bundestrainer werden.
Dann geht das nicht, nee. So, okay. Aber wenn er für Erdinger Werbung macht.
Dann, ja, bitte.
So, also so, ja, bitte. Das ist schon lustig, warum, das ist, tatsächlich ist das ja sehr kulturell geprägt. Und ich finde ja, wenn man Drogen ansieht, ist so eine Stadt wie Berlin natürlich sehr interessant, weil ich habe in meinem Leben, glaube ich, nirgends so viel Kokain gesehen und erlebt wie in dieser Stadt. Ich finde es echt unfassbar, dass es eigentlich auf jeder Privatparty, in der ich in den letzten 2-3 Jahren war, es lag teilweise sozusagen in Bergen, möchte ich fast sagen, auf Tischen zur freien Bedienung, wo du einfach denkst, Alter, wie enthemmt kann es denn sein und warum geht ihr eigentlich davon aus, dass alle eure 50 Gäste, die ihr hier in dieses Häuschen einladet, dass sie das alles okay finden und auch wollen?
Das war aber so ein Elternabend von so einer Kita, ne?
Ja, Prenzlauer Berg.
Genau.
Kita Back.
Die Einhorngruppe.
Genau, die Einhorngruppe. Und also das muss ich sagen, das hat sich, entweder habe ich das früher nicht gepeilt oder so, oder es hat sich doch sehr gewandelt, dass es im Prinzip dazugehört, dass man hier irgendwie in die Nase zieht, bevor man irgendwie abends ausgeht oder irgendwas nimmt so. Und dann habe ich auch festgestellt, dass so relativ viele Leute, die hier irgendwie für irgendwelche größeren Unternehmen arbeiten und so weiter, die machen alle dieses Microdosing.
Also ja, alle
alle ist vielleicht übertrieben, aber ich habe sozusagen also eine Handvoll Leute kennengelernt, die darauf schwören, dass man sich sozusagen jeden Tag eine Mini-Dosis gibt. Nicht so, dass man high ist, aber so, dass man angespitzt ist. Ein besseres Red Bull hat er das genannt.
Ja, das soll dann irgendwie dazu führen, dass man mehr zu sich selber findet, indem man Mini-Dosen.
Ja, du bist fokussierter, du bist leistungsfähiger. Und mir hat das einfach nur gesagt, weil die Firma, in der die arbeiten, die waren drei Jungs, die da gearbeitet haben, die Firma floriert ja, die funktioniert ja und die weiß aber gar nicht, warum sie funktioniert und floriert. Nämlich, weil ihre Mitarbeiter sich sozusagen dopen und sich mit einer Droge in eine Form bringen, die sie ohne diese Droge gar nicht haben. Also wir hätten diese Leistungsfähigkeit gar nicht, die du dann hast. Und das finde ich ganz interessant, dass natürlich so eine Firma sagt, es ist uns egal, ob du jetzt mit irgendeinem Stoff in der Nase hier ankommst, Hauptsache du machst die Umsätze. Und wenn die gemacht sind, dann feiern wir das alles zusammen mit einem Bier.
Ja, wollte gerade sagen, also Drogen ist vielleicht nochmal ein ganz eigenes Thema, was man aufmachen könnte.
Ja.
Lass uns beim Alkohol bleiben, weil das, ja, wie du sagst,
auch
Kulturgut ist und Teil, also das ist einfach, ich weiß noch, wie ich dann nach Kanada gezogen bin und in einem christlichen Summercamp gearbeitet habe. Das ist übrigens auch nochmal eine ganz eigene Folge.
Ich stelle keine Frage, ich lasse es erstmal so im Raum. Das
Also ich wirklich 10 Wochen in Kanada mit der Pfingstbewegung zusammen in einem Summercamp gearbeitet. Das war auch extremst abenteuerlich.
Okay, ich schreibe mir das auf.
Und da habe ich dann in der damaligen Facebook-Gruppe schon gesagt, ey geil, und lass mal einen saufen und da freue ich mich. Dann habe ich wirklich private Nachrichten, ey nee, wir haben ein Eid geschworen vor Gott, wir trinken keinen Alkohol. Und das gehört hier nicht hin. Und dann musste ich erklären, dass das als Deutscher so, ey, ab 16 darf ich Bier trinken und das ist mein Menschenrecht.
Meine Pflicht.
Mir doch nicht.
Das ist meine Pflicht als Deutscher.
Das steht in meinem Pass drin.
So ein Weißbier wegzuziehen.
Und das hat da richtig zu Problemen geführt. Hab ich das auch wahrgenommen.
Ich stelle mir gerade vor,
dass.
Sorry, ich stelle mir gerade vor, wie so ein Asylbewerber nur seinen Antrag durchbekommt, wenn er vorher zwei Weizen wegzieht.
Das ist sozusagen
der Aufnahmetest in Deutschland.
So, muss dabei aber noch ein Prosit der Gemütlichkeit singen.
Scheiße.
Ja, was aber dann dazu führt, also wenn man jetzt Kanada nimmt, wo ich ja auch viel Zeit verbracht habe, wo man erst ab 19 trinken darf, wenn man dann in den Genuss von Alkohol gekommen ist, dann hat man das sofort alles weggeknallt in kürzester Zeit und wollte sofort die Reaktion haben. Und ich habe ab einem frühen Alter einfach ein Bierchen schon getrunken. Also mit 14, 15 schon in Kneipen gesessen mit meinen Buddies und ja, 2, 3 Weizen weggehauen.
Gehörte zur Gesellschaft.
Fußball geguckt oder so. Ja, ja. Also das jetzt frage ich mich, ob das gesünder oder ungesünder ist, ne? Also
ich weiß gar nicht, es ist halt die große, also natürlich ist es generell erstmal nicht gesund, ne, so früh mit Alkohol anzufangen. Ich habe halt gemerkt, wie anders diese deutsche Gesellschaft funktioniert, was Bier und so weiter, Alkohol angeht, als wir auf dem Trip nach Stockholm waren. Als wir in Stockholm eine Woche verbracht haben, mein Vater, meine Schwester und ich, und wir einfach festgestellt haben, also die trinken zwar ja auch was, aber A, darfst du es nicht auf der Straße dabei haben und nicht trinken vor so Läden. Mhm. Und da steht sozusagen vor jeder Bar irgendwie ein Security-Typ und einer vom Ordnungsamt ist auch noch um die Ecke. Und wenn die Leute mit Bier rauslassen, dann machen sie den Laden dicht. Und wenn die Leute auf die Straße gehen und pöbeln, dann kommt direkt der Polizist und kassiert dich ein. Und wenn du da in Stockholm in diesem Ausgehviertel unterwegs bist, das ist in einer Form friedlich, das würdest du hier, also das gibt's hier nicht. Also wenn hier irgendwo, weiß ich nicht, Bochum, Bermuda-Dreieck und so, wo alle durcheinander saufen und alle, also das ist halt Halligalli dagegen. Und da habe ich so gedacht, okay, das ist schon ein Unterschied. Die Schweden machen das schon ein bisschen anders und eigentlich ist es angenehmer.
Aber die Frage ist, will man das oder will man das nicht? Will man vielleicht nicht auch manchmal
Eskalieren,
genau, den Druck rauslassen und irgendwie feiern, und ist das vielleicht, gehört das auch dazu? Ich meine, wir haben Sachen wie Silvester, Karneval, wir haben ja diese kontrollierten Sprengungen, richtig, weil wir ja wissen, Gesellschaft muss ab und an mal das Dach hochfliegen lassen. Jetzt ist ja auch die Preissache dann in so Sachen wie in so Ländern in Skandinavien auch, richtig, so eine Sache, dass das Bier 18 Euro kostet.
Ja. Ja, die Frage ist halt, was sagt das denn über eine Gesellschaft, die sozusagen regelmäßig kontrolliert Alkoholkonsum braucht, um unkontrolliert sein zu können, um, wie du sagst, das Dach fliegen zu lassen? Also vielleicht müssen wir uns generell dann über diese Gesellschaft mal Gedanken machen, warum wir sozusagen dieses Druckventil überhaupt brauchen und ob wir nicht an anderer Stelle mal dafür sorgen, dass weniger Druck da ist, ja? Dass die Leute sich irgendwie wohler fühlen, dass sie nicht sagen, ich habe jetzt von Montag bis Freitag gearbeitet, jetzt mache ich von Freitag bis Sonntag saufen.
Da habe ich genau das, weil du es beschreibst, ich habe auch in Vorbereitung ein Reel von John Mayer gesehen.
Ja.
Country-Folk-Musician John Mayer, Your Body's a Wonderland, seit 20 Jahren dabei. Hat auch halb Hollywood gebumst. wahnsinnig charismatischer, geiler Typ.
Wichtiger Inversion.
Ja, sicher. Ich muss ihn ja ausmalen für die Zuhörer. Und der saß da und sagte, er hätte aufgehört, Alkohol zu trinken, weil er auf dem 30. Geburtstag von Drake war, dem Musiker, und sagte, der ist wirklich wochenlang noch mit ganz viel Scham wach geworden. So dieses, oh Gott. Und dieses Schamgefühl ging nicht weg. So, boah, wie hab ich mich da verhalten? Boah, wie unangenehm. Bah, Alter. Und hat dann gesagt, hat dann eine Unterhaltung mit sich selber geführt und hat sich selber gefragt, jede Antwort ist richtig, aber Frage an sich selber, wie viel Prozent deines Potenzials möchtest du haben? Und er hat dann relativ schnell gesagt, 100. Und er sagt, gut. Ne? Jede andere Antwort wäre auch akzeptabel gewesen, aber du willst 100, das heißt, wir müssen den Alkohol rausnehmen. Und natürlich, so beschreibt er, das wird vieles langweiliger und vieles wird so, ich sag mal, Vanilleeis, ne? Und weniger special und die geilen Geschichten gehen flöten. Aber das Gesamt, also diese Spitzen nach oben werden weniger, aber das Gesamtpotenzial, die Gesamtgefühlslage, die erhebt sich und steigt und steigt und steigt. Also wenn du wirklich dann im vollen Bewusstsein und im vollen Potenzial bist, beschreibt er als total geilen Prozess. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, ne, zu sagen, ja, man borgt sich so ein bisschen die Freude vom nächsten Tag, aber mit einem ziemlich hohen Kredit. Mhm. Und geht das Ganze auch ohne? Oder geht es ohne den Rausch? Geht es ohne dieses über das Ziel hinausschießen? Kann man so ein bisschen mitmachen? Und das fand ich irgendwie cool. Also wenn du sagst, die Gesellschaft braucht vielleicht, oder statt dass man das Ventil hinterfragt auch den Druck, wo der herkommt, dass wir vielleicht doch alle eine gesündere Gesellschaft anstreben sollten, wo Alkohol immer weniger eine Rolle spielt.
Ja, also auf alle Fälle der Missbrauch oder die Kompensationsfunktion sollte man dann schon hinterfragen. Auf der anderen Seite müssen wir auch ehrlich sein und sagen, Rausch, Alkoholrausch oder auch Drogenrausch ist ja die Basis für ganz, ganz viele künstlerische Leistungen auf diesem Planeten und nicht nur das, auch in der Wissenschaft. Ganz, ganz viele Leute, die überragende Sachen herausgefunden haben oder entwickelt haben, die waren alle richtig hart drauf. Die haben alle richtig hartes Zeug genommen oder einfach gesoffen.
Trial and error.
Das ist so. Das muss man so sagen. Und deswegen ist ja die große Frage, weil dieses sich berauschen in der Gruppe, das ist ja offensichtlich den Menschen auch wirklich gegeben, weil das machen wir ja im Prinzip auch schon, seit wir zusammen am Lagerfeuer hocken. Ja? Dass man irgendwelche Mohnblumen gesammelt hat, aus denen man feststellt, wenn wir die nehmen, wird es irgendwie lustiger am Feuer. Das ist jetzt nichts, was wir in den letzten 50 Jahren entwickelt haben. Also
ich glaube auch, dass die Natur, wenn man die Natur als zusammenhängendes System begreift, das Zeug hier auch hingelegt hat. Also ich meine, so wie Aloe Vera gegen Sonne schützt, das ist ja auch kein Zufall. So kann dich ein besonderer Pilz oder das Inhalieren eines Krauts auch in andere Sphären bringen, die vielleicht auch gewollt sind, dass wir die erreichen. Ja. Also da finde ich, ein synthetisch hergestelltes Kokain ist vielleicht nochmal was anderes, auch wenn der Ursprung natürlich ist oder Crystal Meth, was rein chemisch ist. Aber so ein bisschen an einem Kraut smoken zum Runterkommen oder die Trauben vergoren lassen, damit man ein bisschen in den Rausch kommt, vielleicht ist das gewollt.
Ja. Dankeschön, Karl Lauterbach.
Ja, 1.4. geht's los. Glaubst du dran?
Ja, klar. Das ist ja, guck mal, das ist ja den Joker, den sie sich zurückgehalten haben, weil das war ja eigentlich von vornherein klar. Das ist einer der wenigen Punkte, in dem sich die komplette Ampel einig war, von vornherein. Ja. SPD, FDP, ja. Grüne, alles haben gesagt, wir legalisieren. Und die große Frage war jetzt einfach, warum habt ihr das denn nicht gleich gemacht? Also das ist ja das Leichteste, das dann umzusetzen, wenn wir das alle wollen. Nee, das haben sie sich aufgehoben bis knapp ein Jahr vor der Wahl. Um positive Schlagzeilen machen zu können, kommen sie jetzt mit dem Ding um die Ecke. Also das wird kommen.
Große Kifferfolge steht uns wahrscheinlich auch noch bevor, falls wir es nicht vergessen.
Ja. Sehr gut.
Dein erster Rausch, wie alt warst du bei deinem ersten Alkoholrausch?
Mein erster Alkoholrausch ist ja auch in diesem Desaster mit dem Durchfall geendet. Ich glaube, das habe ich dir irgendwann schon mal erzählt. Das war live, das waren wir live, da habe ich das, glaube ich, erzählt.
Ich wollte sagen, das war das in Mönchengladbach damals?
Das war in Mönchengladbach damals. Diese mit dem Diesdorfer Bretterknaller, mit dem Schnaps, wo ich mich so hart besoffen habe, meiner damaligen Freundin mit 15, dass ich sozusagen ohnmächtig geworden bin im Zelt. Wir haben gezeltet vor dem Haus meiner besten Freundin und haben da Party gemacht und dann sind wir irgendwann knallhart besoffen in den Zelten eingeschlafen und ich bin irgendwie mitten in der Nacht wach geworden, weil ich merkte, es grummelt im Bauch und dachte so, oh Gott, oh. Ich wusste noch, dass wir, also wenn wir aufs Klo müssten, durften wir ins Haus gehen. Und ich wankte dann da irgendwie so hart angesoffen mit Schließmuskelproblem schon auf die Haustür zu und dann war die Haustür aber zu.
Oh no.
Und ich lief, oh Gott, hab gesagt, es ist 3:30, ich kann jetzt nicht klingeln, ich kann die Familie nicht wach klingeln, oh Gott, aber es kommt gleich, ich kann nicht, wo mache ich? Und dann stand ich da so und merkte, ich verliere die Kontrolle und ballerte mir da sozusagen vor der Haustür meiner besten Freundin ordentlich in die Buchse. Und als wäre das nicht unangenehm genug gewesen, geht im Prinzip in dem Moment die Tür auf und die Mutter sagt, musst auf Toilette, oder? Und ich denke, ja, muss ich. So, und dann bin ich sozusagen mit der vollgeschissenen Hose auf das Klo meiner damals besten Freundin gegangen. Ihre Mutter, es war ja dunkel zum Glück, also die hat nichts gesehen, aber wahrscheinlich hat es auch gerochen, dass da was schief läuft und so, hat aber keine weiteren Fragen gestellt. Und jetzt stand ich also auf diesem Klo mit meiner Hose vollgeschissen. Und jetzt habe ich natürlich, was mache ich denn jetzt? Ich habe eine vollgeschissene Hose. Dann habe ich also die vollgeschissene Hose erstmal ausgezogen, habe eine Plastiktüte genommen, habe die Hose in diese Plastiktüte gepackt. Jetzt fehlte mir
gut.
Ja, gut. Bis hier ein guter Plan. Jetzt ist halt die Frage, wie kommt man ohne Hose wieder raus? Mhm. Ich habe in der alten Wäsche der Familie meiner besten Freundin die Hose des Vaters genommen, habe sie angezogen. Bin dann mit meiner vollgeschissenen Hose in der Plastiktüte aufs Fahrrad gestiegen, bin zu mir nach Hause gefahren, habe da die vollgeschissene Plastikhose liegen gelassen, habe mir eine neue Hose angezogen, bin mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren, habe die Hose des Vaters von der besten Freundin wieder zur Seite gepackt und habe mich ins Zelt gelegt. Meine damalige Freundin fragt, ist alles okay? Ja, ja, klar, alles okay. Und habe mich schlafen gelegt und bin dann wie so ein Held morgens um 11 wach geworden, als wäre nichts gewesen. Und bin dann nach Hause gekommen. Das war sozusagen der Teil, den ich nicht durchdacht hatte.
Ja, ja. Aber da ist es okay.
Da war, naja, das Problem war halt, ich war ja bei meiner besten Freundin. Zu der Zeit hat dann meine Oma in meinem Zimmer geschlafen. Und ich hatte ein eigenes Bad und eine eigene Wohnung unterm Dach und habe natürlich die vollgeschissene Hose ins Bad gepackt und bin dann nach Hause gekommen und dann kam irgendwann mein Vater und sagt, na, haben wir Dünnschiss gehabt heute Abend?
Ja, sehr gut.
Gestern Abend? Ja. So, gut, dann legst du zunächst mal nicht dahin, wenn die Oma hier ist. So, also alle wussten Bescheid und die vollgeschissene Hose war ein lehrreiches Erlebnis, das dafür gesorgt hat, dass ich danach nicht mehr allzu schnell mich betrunken habe.
Aber ich finde es also eine in dem Kopf, mit dem Alter, das Kalkül zu haben, das so mit dem Fahrrad und hin und her, also falls ich irgendwann mal eine Leiche entsorgen sollte, bist du mein erster Anruf.
Aber ey Luke, ein Drama. Ich kann jetzt ja, heute kann ich das so erzählen, aber es hat mich auch wirklich sehr lange beschäftigt, weil das so da immer, ich dachte, irgendeiner muss doch mitbekommen haben, dass du dir sozusagen vor der Haustür in die Hose geschissen hast. Ich meine, wir waren irgendwie in 3 Zelten, irgendwie 6 oder 7 Leute, aber nee, die waren alle halt besoffen, deswegen ist es tatsächlich keinem. Und meiner damaligen Freundin habe ich es erst zu meinem 18. Geburtstag erzählt. Die hat auch 2 Jahre nicht gewusst, was da passiert ist.
Ach krass, ihr wart dann noch 3 Jahre zusammen,
ne? Ja, 2 oder 3 Jahre waren wir zusammen. Also am 18. Geburtstag habe ich ihr dann erzählt, dass ich vor 2 Jahren, als ich da aus dem Zelt nachts rausgegangen bin, mir in die Hose geschissen habe.
Weil du kein Geschenk hattest? Ja. Hast du ihr dann einfach diese Story geschenkt? Als Vertrauensbeweis. Was eigentlich auch eine süße Geste wäre. Es wäre gar nicht so schlecht. Wenn ich kein Geschenk hätte, hätte ich das so verpackt. Ey, ich liebe dich so sehr. Das hier ist der Liebesbeweis. Ich erzähle jetzt diese Geschichte, die mir so peinlich ist, weil ich habe das Gefühl, so eine Geschichte bringt uns näher zusammen als jedes haptische Geschenk und jeder Gegenstand. Bam.
Und hier ist die Plastiktüte. Ja, aber das war tatsächlich war so ein heilendes Erlebnis, das dafür gesorgt hat, dass ich danach nicht sofort das Bedürfnis hatte, mich wieder zu besaufen. Und das hat eine ganze Weile gehalten. Und dann, wie du richtig sagst, habe ich eine ganze Weile eigentlich gar nicht getrunken. Das lag aber auch daran, dass ich, wenn ich morgens und so Radioshows gemacht habe, dann war ich dann immer abends müde. Und B, konnte ich auch ein Wochenende nicht durchsaufen, weil ich ja montags morgens um 5 wieder in so einem Studio stehen musste und so weiter. Also das hat sich einfach auch, sagen wir mal, nicht ergeben. Und jetzt, die letzten Jahre, ist es dann schon anders. Wenn man so auf Tournee ist als Comedian und so weiter, dann ist das Alkoholthema ein anderes. Da hast du schon gut beobachtet.
Ja, so ist es. Ich versuche das bei mir, also ähnlich wie ich vor, ich glaube, 7 Jahren mit dem Rauchen aufgehört hat, denke ich mir, vielleicht könnte man auch irgendwann mal komplett damit aufhören. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das dogmatisch möchte. Es sind auf jeden Fall so Gedanken, wo ich mich frage, brauche ich das überhaupt? Inwieweit brauche ich das? Und der generelle Konsum davon wird einfach hinterfragt. Und ich glaube, das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Ich finde es auch die Kindheit, wie das in der Kindheit so porträtiert wurde. Ja. Und ich denke da so an die Simpsons. Also ich bin ja wirklich sehr mit den Simpsons groß geworden. Mit meinen Brüdern immer geguckt. Und da gab es ja auch den Alkoholiker Barney Gumble, der da immer in dieser Kneipe in der Taverne abgehangen hat, der einfach so ein fetter Loser war, der einfach ein kompletter Alkoholiker. Auch Homer Simpson ist ja an sich ein Alkoholiker. Und wir haben immer über den gelacht. Und da frage ich mich, wie sich Kinder gefühlt haben mussten, die das geguckt haben, die wirklich so einen Vater zu Hause haben.
Ich wollte gerade sagen, wenn du deinen Vater da drin entdeckst, ne, das ist das
Spannende. Was macht das mit dir? Wow, und du bist halt 8 und siehst diesen Typen, der dich zum Lachen bringen soll, aber siehst die Tragik, die das zu Hause... Das finde ich echt interessant.
Ja. Spannend. Aber da kommen wir, also wir kommen jetzt völlig ungewollt eigentlich super gut zu meiner Frage rüber. Ich hatte, die wäre jetzt eigentlich über so einen ganz anderen Blickwinkel gekommen, aber eigentlich hat das natürlich damit auch was zu tun. Also meine Frage ist, wie bildet sich eigentlich unsere Realität oder deine Realität? Also wie bildet sich deine Realität? Wie entsteht die? Und das hat ja am Ende tatsächlich auch was mit diesen Medien zu tun und mit Alkohol zu tun. So, mein Einflugwinkel war eigentlich, weil ich diesen schönen Artikel gelesen habe darüber, dass die Amis darüber nachdenken, TikTok zu verbannen, ne? Weil sie sagen, die Chinesen kassieren hier so viele Daten ab und das ist Beeinflussung unserer Realität, hat irgend so ein Senatsabgeordneter gesagt. Dann habe ich so gedacht, wie bildet sich denn da diese Realität eigentlich und warum ist das dann die Gefährdung der Realität, aber Facebook nicht, so, weißt du? Und dann habe ich selber darüber nachdenken müssen, wie sich eigentlich meine Realität mittlerweile bildet und wie anders das ist zu der Realität, die ich noch als Kind erlebt habe. Weil halt bestimmte Einflussfaktoren gar nicht existiert haben und gar nicht vorhanden waren.
Ja, geile Frage, weil ja Realität auch total theoretisch geworden ist durch so Nebenkriegsschauplätze wie Social Media, also oder das Internet oder die Medien. Das sind ja eigentlich, ist das überhaupt real oder ist das wie so eine metaphysische Insel,
ja,
die eigentlich nichts Haptisches ist? Aber ich glaube, die Realität bildet sich dann immer, wenn es eine, wenn sie rezipiert wird, also wenn es eine Reaktion gibt. Also es gibt unsere Sinne, riechen, tasten, hören, gucken, schmecken. Und wenn wir den, wenn aus Reiz Reaktion wird, dann ist das quasi, und das hier und jetzt beeinflusst, dann entsteht eine Realität. Alles andere ist eigentlich keine Realität. Also du brauchst immer das Erleben von Realität, um es als Realität zu kennzeichnen. Das ist diese berühmte fällt ein Baum im Wald um und keiner ist da, fällt er dann wirklich um, Diskussion. In Sachen Realität ist es so, dass es immer die, meiner Meinung nach, immer die Auffassung von uns braucht, damit es real wird.
Aber die Realität ist dann ja eine, also auch eine individuelle, weil, also der Körper oder die Biologie trickst sich ja schon aus. Also in der Evolution, wenn du zum Beispiel wieder anguckst, Menschen haben zum Beispiel vor tausenden von Jahren Farben anders gesehen oder anders wahrgenommen, als wir das jetzt können oder sehen. Weil sozusagen biologisch der menschliche Körper oder Organismus sich so entwickelt hat, dass es für bestimmte Farben mehr Sinn macht, die so wahrzunehmen oder besser wahrzunehmen als andere.
Ja, diese Grün- und Blau-Diskussion.
Genau.
Ne? Also es gibt auch, ja, wenn du im
Rot
Dschungel
vor allen Dingen, ne?
Ja.
Alles, was so rot ist, so sozusagen Signalfarbe wortwörtlich, war nicht immer Signalfarbe. Und das hat sich sozusagen in unserer Wahrnehmung verändert. Und das verändert auch dann wiederum die Realität, wie du Dinge siehst. Und dass unsere Realität natürlich so stark fragmentiert und gefiltert ist, wird einem ja eigentlich sofort bewusst, wenn man mal durch so ein Mikroskop guckt. Weißt du? Wenn du in so ein Mikroskop guckst, an jeder Stelle, wo du dich gerade bewegst und die unter ein Mikroskop legst, dann ist das nicht deine Realität, die du siehst. Du siehst eine völlig andere Welt aus Lebewesen, ja, Strukturen und so weiter, in denen du dich nicht bewegst, in der du auch nicht stattfindest. Aber die sind ja da, die ganze Zeit.
So Pantoffeltierchen in der, ja, Sofaritze oder Partikel. Ja, aber in dem Moment, wo du sie siehst, sind sie dann Teil deiner Realität.
Genau.
Das meine ich, Realität bildet sich immer durch dein Erleben. Also das, was da ist, hat eigentlich nichts mit deiner Realität zu tun. Nur das, was du spürst und erlebst, ist dann deine subjektive Realität.
Ja, das heißt, eine allgemeingültige Realität kann es gar nicht geben.
Ausgeschlossen. Es sei denn, es gibt Kollektiverlebnisse, die ne, Public Viewing, WM 2006.
Richtig.
Und Italien schießt das Tor in der Nachspielzeit und du merkst so, wie das Sommermärchen,
ja,
einfach verschluckt wird. Das habe ich damals auf der Deutzer Freiheit in Köln mit, glaube ich, 50.000 Leuten zusammengeguckt und das hat man im Kollektiv gespielt.
Aber krass, aber das ist ja ein gutes Ding, weil das bedeutet ja, dass sozusagen Realität kollektiv erlebbar ist. Das heißt, wenn man solche Momente schafft, schafft man sozusagen Gemeinsamkeiten in Gesellschaften. Das heißt, eigentlich ist es ja total wichtig dann, dass es sowas gibt.
Willkommen in unserer Jobbeschreibung, ne?
Ja,
also
ja,
zu sagen, ich erzähle etwas aus meinem Leben und in der Hoffnung, dass es bei meinen Zuschauerinnen und Zuschauern so eine was erwischt, wo sie sagen, kenne ich, habe ich auch mal gesehen, kann ich nachvollziehen, ist lustig, die erleben meine Realität und wir schaffen dadurch gemeinsam ein gemeinsames Erlebnis. Ist ja mega geil.
Ja. Und wenn das verloren geht, fragmentieren sich eigentlich alle in ihre eigenen Realitäten.
Ja, wir kommen auf Social Media, ne? Also das ist ja auch ein Teil davon. Aber ja auch ein selbstgewähltes. Und deswegen kollidieren, immer wenn du auf Social Media guckst, habe ich jetzt pinke Trikot-Diskussion, Adidas EM-Trikot, ja, der Nationalmannschaft. Du guckst bei Social Media rein und du siehst, es ist sofort Clash of the Titans. Es,
ja,
ist,
ja,
sofort ganz links gegen ganz rechts. Und die schreien sich an. Die nie auf einen Nenner kommen, werden quasi von dem Algorithmus in die Manege gespült.
Durchpolarisiert, genau.
Bitteschön, hier, ja, ist nochmal ein Thema.
Ja.
Und los.
Und dann haben diese beiden Gruppen unterschiedliche Realitäten. Und diese unterschiedlichen Realitäten sorgen dafür, dass sie eigentlich mit den aus den anderen Realitäten nicht mehr agieren können. Das ist, als wenn man auf einmal auf zwei verschiedenen Planeten lebt.
Ja, beide sehen sich komplett im Recht. Beide glauben, die Wahrheit für sich zu haben, weil ihre Realität ihnen auch spiegelt, dass sie im Recht sind. Ne? Sehe ich ja hier, habe ja recht. Und dann werden noch 3-4 Argumente gesammelt, die irgendein anderer schreibt. Und dann zieht man damit in den Krieg. Und ja, ich glaube, das Ziel ist, nie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, sondern einfach zu sagen, ach, siehst du das so? Das ist ja interessant. Ich sehe das, ich sehe es anders. Ja, lass mal ein Bier trinken. Ist doch egal. Lass uns weiter. Also, das ist ja auch eine Realität. Sich nicht auf eine gemeinsame Sache zu verständigen, ist ja auch Realität. Aber ja kein K.O.-Kriterium.
Richtig. Und der spannende Punkt ist doch der blinde Fleck in diesen getrennten Realitäten. Der muss ja ideologisch sein, weil das überdeckt dann die eben gerade diese Fähigkeit, dass man sagt, wir sind zwar nicht einer Meinung, aber wir können ja trotzdem mit zusammensitzen und uns einen schönen Abend machen. Dann reden wir halt über was anderes. Ja. Und dieses Ausblenden von, dass das gewollt ist, das finde ich faszinierend, weil diese Leute ja oft dann sozusagen in diesem Verteidigungsmodus sind von Freiheit, Demokratie und was immer, was sie alles verteidigen müssen, aber nicht sehen, dass es ja kein Zufall ist, dass sie quasi genau die andere Meinung vor die Nase gelegt bekommen. Ne? Dieses Polarisierende und dass auch noch nicht, dass einfach die andere Meinung vor die Nase gespült wird, sondern es wird ja die möglichst schlimmste Version der anderen Meinung in deine Timeline gespült. Also irgendwas, was möglichst dumm, möglichst emotionalisiert, möglichst sozusagen empörend ist, das landet vor deiner Nase, weil der Algorithmus weiß, wo du quasi ideologisch oder politisch stehst. Oder denkst zu wissen.
Ja, es ist wie, als ob mein Algorithmus weiß, dass dieses Land, wo immer Frühling ist, da gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss. Kennst du dieses Lied?
Ja.
Das wird mir gerade so Social Media mäßig immer um die Ohren geblasen und ich habe das Gefühl, mein Algorithmus weiß, dass ich dieses Lied nicht ausstehen kann.
Ja.
Deswegen wird mir das immer wieder, und dann guckst du so in die Kommentare und dann so, linksgrün versiffter Müll, das ist hier scheiße, da riecht's nach Achselhaare und Pronomen und bla und so. Und dann bist du so, wow, okay, cool, da bin ich jetzt also gelandet. Also wieder 2-3 Schritte zurück und seine eigenen Sachen hinterfragen und hinterfragen, wie man in welchen algorithmischen Strukturen gelandet ist. So wie ich nach intensiver Arbeit eigentlich mentale Gesundheit verstanden habe,
ja,
ist die Verkettung von Reiz und Reaktion. Mhm. Also du erlebst als Mensch einen Reiz, du bekommst irgendwas, einen Trigger, irgendwas positiv wie negativ und hast sofort eine impulsive Reaktion darauf. Ne? Also Event X führt zu Reaktion Y. Das ist impulsiv und das ist nicht gut. Man versucht in der, also ich erkläre das sehr laienhaft, aber in der mentalen Gesundheit versucht man, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion größer zu machen. Dass man sagt, ich habe einen Reiz und dann passiert was und dann befinde ich mich aber erstmal in einem Raum. Bevor ich durch die Tür Reaktion durchgehe, versuche ich selber, mich in diesem Raum zu befinden, mich umzugucken, die verschiedenen Türen zu sehen, zu spüren, ah, okay, diese Tür zieht mich gerade an. Warum aber eigentlich? Warum die? Hat das da? Das hat ja das den und den Grund. Aber eigentlich wäre es doch viel gesünder, durch diese Tür zu gehen oder durch die oder rückwärts wieder zurück oder den Raum ganz zu verlassen oder wiederum was anderes zu machen. Und da ist, glaube ich, auch da ist auch viel Wahrheit drin zu sagen, glaub doch nicht jedem Impuls und jeder Reaktion, sondern vergrößer diesen Raum, weil dann hast du immer die Wahl, der Mensch zu sein, der du sein möchtest.
Man muss sich des Impulses halt bewusst werden, ne? Man muss ja halt wissen, warum das so funktioniert. Also einmal bei sich selbst und dann auch muss man verstehen,
bei anderen
und dann wiederum, jetzt sind wir sozusagen auf der dritten Ebene, dann warum Social Media so gemacht wird. Das ist ja nicht Gott gegeben, das ist ja programmiert. Ne? Also es gibt ja einen Grund, warum nichts passiert, wenn du postest, die Erde ist eine Kugel und warum die Hölle losbricht, wenn du postest, die Erde ist eine Scheibe. Das ist ja nicht, ne? Sondern weil klar ist, das eine ist sozusagen eine völlig Aussage, die sozusagen 80% unterschreiben, wo keine Emotion entsteht. Wenn das so Widerspruch zur Realität ist, ja, und da steht, die Erde ist eine Scheibe, wird das Leuten von Latz geknallt, die sich dadurch getriggert oder angegriffen fühlen, ja, oder emotionalisiert fühlen. Ich habe neulich gelernt, wir sollen das Wort Trigger nicht so oft benutzen.
Wir jetzt?
Ja, weil wir oft von Triggerpunkten geredet haben, wo es vielleicht einfach gar nicht um Trigger tatsächlich geht, also es ist im psychologischen Sinne. Ne? Und das sich bewusst zu machen, dass diese drei Ebenen eine Rolle spielen. Also ich als Sender, der Empfänger und das Medium, das wird nämlich gerne vergessen. Und das ist ja die Basis dafür, dass es diesen Streit, den du gerade beschrieben hast, von ganz links bis nach ganz rechts, über ein rosa Trikot, dass das überhaupt funktioniert. Das geht ja nur, wenn ich vergesse, dass diese Ärsche von Twitter mir das sozusagen mit Absicht unter die Nase reiben, damit wir uns streiten. Ja, wenn das der Blind, das so simpel ist es. Das ist so ein bisschen der im Kindergarten, der die anderen beiden dazu bringt, dass sie sich gegenseitig mit der Kelle auf den Kopf hauen. So.
Und warum? Für Geld.
Ja.
Für viel Zeit verbringen auf der Plattform, ja, und
Werbung.
Das meine ich, ne? Also wir kapitalisieren eigentlich Denunziantentum,
ja,
und verkaufen es als Weltverbesserung.
Ja, das Ding ist halt, das ist ja, das ist sozusagen das dreischneidige Pferd, wie man so schön sagt. Um nochmal die schlechten
Wort, die Redewendungen auf den Kopf zu stellen.
Das ist ein dreischneidiges Pferd. Dass bei Social Media natürlich die Chance und die Gefahren eigentlich sich 50-50 gegenüberliegen. Also sowas wie, wenn irgendwelche Revolutionen stattfinden, wenn irgendwelche autoritären Systeme gesprengt werden sollen und so weiter, dann ist das in den letzten Jahren ja immer als Weg über Social Media passiert. Also, und auch Formen von Informationen haben Mainstream und Menschen erreicht, die man früher nie erreicht hätte, weil eben Social Media in dem Form nicht kontrollierbar ist. Aber auf der anderen Seite bietet es natürlich eine unfassbare Anzahl an Möglichkeiten, die Wahrnehmung von Menschen zu manipulieren und Sachen so zu verdrehen, dass man eben davon profitiert, wenn man seine Macht ausbauen möchte. So, das ist ja etwas, was zum Beispiel Putin, glaube ich, als jemand, der vom Geheimdienst kommt, diese Möglichkeiten hat er, glaube ich, relativ früh erkannt, oder irgendjemand hat es ihm relativ früh erklärt. Und das hat der, glaube ich, besser drauf gehabt die letzten 10, 15 Jahre als die westlichen Staaten. So. Und da siehst du halt die Gefahr, die da drin liegt, so ein offenes, freiheitliches System zu haben, weil das hat er in seinem Land ja nicht. Ne? Und aus Gründen. Also natürlich untersagt er das, dass auf der anderen Seite irgendein freies Social-Media-System in Russland existieren kann, weil natürlich die Gefahr besteht, dass sich Gruppen, die ihn scheiße finden, da zusammenfinden und feststellen, wir sind gar nicht so wenige. Und das wiederum unterstützt er aber in westlichen Ländern, ne, dass Gruppen zueinander finden, die im Prinzip nicht so große Fans sind von diesen Demokratien. Und das macht es gleichzeitig eben so angreifbar und verschiebt eben die Realität, weil eben Social Media schon dafür sorgen kann, dass sich Realitäten bilden, die es ohne nicht gegeben hätte. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer wieder sagen, das habe ich auch oft jetzt einfach festgestellt, so Diskussionen auf X, Twitter-mäßig, die haben halt oft für Realität dann gar keine Relevanz. Das ist einfach oft wirklich diese rosa Trikotnummer zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass das, wenn du hier durch die Stadt läufst und wahllos Leute ansprichst, wirst du wahrscheinlich keine große Chance haben, auf jemanden zu treffen, der das A mitbekommen hat und B so emotionalisiert da drinnen hängt. Also du musst schon gezielt zu diesen Leuten dann.
Und du musst schon Zeit haben.
Und Zeit, ja. Das ist ja der Punkt.
Wahnsinnig viel Zeit.
Das ist ja der Punkt. Du sollst ja diese Zeit da verbringen, weil damit verdienen sie ja Geld. Das ist die Währung. Ja. Deine Lebenszeit.
Ja, und also künstlich, also dass man Wirklichkeiten kreieren kann, medial, das wissen wir alle, das weiß ich auch. Und letztendlich glaube ich aber, das Einzige, was wirklich real ist und wirklich eine Realität ist, ist der Augenblick.
Mm.
Das ist das Einzige, was wirklich existiert. Alles andere sind Derivate, Abzweigungen, Erinnerungen und downgeloadete Ideen. Und die kannst du natürlich ins Internet packen und die kannst du abrufen und die kannst du dir angucken, damit die dann in dem Moment konsumiert, was mit dir machen. Mhm. Das heißt aber, und das kannst du mit Social Media machen, das kannst du mit Artikeln, das kannst du auch mit Erinnerungen machen. Du kannst dich auch mit Gedanken und Erinnerungen verbinden und kombinieren. Und das kann dann deine Realität, dein Jetzt, dein Augenblick beeinflussen und hat eine Reaktion darauf. Also ich glaube, Forscher haben rausgefunden, du kannst ein Porno dir angucken oder du kannst dir einen vorstellen und das ist von dem Effekt genau gleich. Susi, sag uns, ob das stimmt, was ich da gerade gesagt habe.
Bitte erkläre das nochmal genauer. Ich habe kurz nicht zugehört.
Also werden die gleichen Gehirnregionen angesprochen, wenn man an eine sexy Situation denkt oder wenn man Porno guckt?
Ich habe keine wissenschaftlichen Studien hierzu gefunden, aber gehe davon aus, dass das stimmt. Es ist ja quasi Porno im Kopf.
Ja, das ist ja beim Träumen auch so. Ne? Also wenn du träumst, ist es ja auch real bis zum Moment, in dem du im Traum stirbst, dann wirst du wach.
Ja, aber das, was ich sagen möchte, das Einzige, was wirklich existiert, ist der Augenblick. Und es geht gar nicht so darum, dass das, was im Internet gesteht wird, dass das reguliert wird oder dass wir das zumachen, wie die Amis jetzt TikTok, oder dass wir das regulieren, wie die Schweden jetzt den Alkohol, sondern eigentlich viel eher, dass wir checken, womit befüllen wir eigentlich unseren Kopf und unseren Geist? Und womit befüllen wir unseren Augenblick? Was das Einzige, was wirklich existiert? Das ist ja wie eine Speisekammer, in die du reingehst und du kannst sagen, ey, entweder esse ich jetzt einen Apfel oder Vitamine und tu irgendwas da rein, was mir gut tut. Oder ich fresse halt einfach hier Nutella aus einer Mikrowelle und stopf das voll mit Marshmallows und gib mir einen Dopamin-Zuckerschock, der irgendwas mit mir macht und mir irgendeine Reaktion gibt, von der ich aber weiß, dass sie nicht gut ist.
Aber
also ich finde dieses ewige Verteufeln von Social Media, das ist richtig, weil man auf die Gefahren hinweisen muss. Aber wir müssen aber auch lernen, das so zu gestalten und für uns zu benutzen, genau wie jetzt KI als nächstes Thema, dass es uns weiterbringt und hilft.
Absolut.
Und nicht verdammt. Also absolut. Der Umgang muss gelernt werden.
Ja.
Weißt du, Autos können genauso gefährlich sein, wenn wir besoffen damit durch die Gegend fahren.
Aber das ist ein absolut richtiger Punkt, weil das ist natürlich ja, eigentlich ist das ja the story of the Menschheitsgeschichte. Weißt du, es gibt irgendein neues Werkzeug und man kann damit den anderen Höhlenmenschen erschlagen, aber man kann damit auch Feuer machen. Ja?
So.
Oder wir haben ein Messer, mit dem kann ich einen abstechen, oder aber ich schneide das Fleisch, um es zu teilen. So, und genau
das Rad. Ich kann mit dem Rad Güter von A nach B tun, oder ich pack die unten an einen Zug und deportiere damit Juden Menschen in Massenvernichtungslager. Ja, genau. Ne? Also so.
Ja, genau. Und das ist im Prinzip das die Herausforderung, vor der die Menschen immer stehen. Ja, also die Entwicklung von Einsteins Entdeckung, Kernspaltung und diese ganzen Geschichten, also da kann man auf der einen Seite
halt Oppenheimer.
Ja.
Oppenheimer, der Film, ne?
Auf der einen Seite heilst du irgendwie Krebs, auf der anderen Seite baust du halt eine Atombombe. Ja? Also das ist schon immer diese Zwiespältigkeit, in der wir uns bewegen, und die ist bei Social Media jetzt auch nicht anders. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, weil du hast das ist natürlich richtig, der Augenblick ist sozusagen das einzig Reale. Bestimmt sich dieser Augenblick, dieser einzig reale Punkt, bestimmt er sich durch die Zukunft oder durch die Vergangenheit, oder hat beides keinen Einfluss darauf?
Ich glaube, wir machen uns den Augenblick sehr oft kaputt, indem wir Angst vor der Zukunft haben oder an schmerzhafte Dinge aus der Vergangenheit denken.
Mhm.
Also es ist wieder ein Hervorholen von Emotionen aus völlig irrealen Orten. Es gibt die Vergangenheit nicht, die ist nicht echt. Das ist kein nichts Haptisches. Das ist einfach nur irgendwo in unserem Kopf etwas, genauso die Zukunft. Die ist nicht da. Das Einzige, was da ist, ist der Augenblick. Und der wird oft verhagelt, indem man an Dinge denkt, die man nicht kontrollieren kann. Ich habe ja mal so ein Bild gewählt von, und das hat mir wirklich echt geholfen, zu sagen, ich laufe gar nicht durch die Zeit. Die Zeit läuft durch mich. Ich laufe nicht nach vorne in die Zukunft mit einem Blick in den Rückspiegel und sage, oh, ich muss aus meinen Fehlern lernen. Sondern ich stehe immer da, wo ich stehe. Und die Zeit läuft quasi durch mich durch. Und ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil immer da, wo ich bin, da bin ich eben. Und ich kann natürlich Dinge provozieren und kann auf Sachen hinarbeiten, damit irgendwann mal sie so durch mich durchlaufen, wie ich das möchte. Aber letztendlich mache ich mir doch so viel kaputt, wenn ich irgendwie immer nach vorne oder nach hinten gucke und gar nicht sehe, wo ich jetzt hier und jetzt bin.
Und das ist ja auch das Interessante an der Zukunft, dass die Zukunft immer mehrere Perspektiven hat und die Vergangenheit eigentlich nur eine, von der man sagt, die ist vorbei. Und die Zukunftsperspektive ändert sich dann aber doch, wenn du in der Zukunft bist, dann ist es ja sozusagen die Gegenwart. Das heißt, die Zukunft der Vergangenheit ist immer eine andere als die Zukunft, als die Zukunft in der Gegenwart. So, und das ist ja auch witzig, aus heutiger Sicht zurückzugucken, wie Menschen sich in den 70ern die 2000er vorgestellt haben.
Ja, fliegende Autos und Hotels auf dem Mond, ne?
Genau.
Ja.
Und andersrum haben sie natürlich sozusagen die Gesellschaften immer nur aus ihrem Blickwinkel betrachten können und bestimmte Veränderungen, die gar nicht absehbar waren, die aber eine Form von Veränderung auch gesellschaftlich geschaffen haben, die Zukunft dermaßen beeinflusst haben, dass es eine ganz andere Zukunft geworden ist als die Zukunft, die man sich vorgestellt hat. Und das sagt uns ja eigentlich, dass es schlau ist, im Moment zu sein und nicht darüber nachzudenken, wo es hin, also man kann schon darüber nachdenken, aber sich bewusst zu sein, dass die den Einfluss, den man tatsächlich darauf hat, den überschätzt man wahrscheinlich.
Ja, massiv. Also die, was für eine Zeitverschwendung an Vergangenes zu denken. Was für eine, das ist ja der Inbegriff von Zeitverschwendung.
Ja.
Ja. Das, weil wenn du dieser Person auch zuguckst, wie die denkt und wie die an etwas denkt, was schmerzhaft war oder ein Trauma neu erlebt, du guckst ja einer leblosen Masse zu und ins Nichts starren. Und ich glaube, je früher man begreift, dass es eigentlich nur das Hier und Jetzt gibt, desto geiler ist auch das Leben.
Ja, ist gut. Ja. Das heißt, das Einzige, was man machen kann, man kann schon aber sozusagen im Rückspiegel den Lernprozess nutzen, einen Erfahrungswert nutzen und darauf bauend sein Hier und Jetzt verändern. Aber nicht sagen, weil das in der Vergangenheit so gelaufen ist, würde es in der Zukunft so laufen, sondern sagen, ich habe aus dem und dem das und das gelernt, deswegen mache ich das jetzt so.
Ja, ich glaube, das optimale Resultat davon ist dann so Flexibilität. Ne? Mhm. Also ich glaube, ein sehr stoisches Konstrukt ist, ich habe Angst vor der Zukunft und ich habe viel in der Vergangenheit, was mir Schmerzen bereitet. Deswegen bin ich sehr, sehr unflexibel in meinem Handeln, in meiner Spontanität, in meinem Umgang mit Situationen, Menschen und Impulsen. Und deswegen muss ich Dinge genauso haben und setze voraus, dass die Welt auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Und ein gesunder Geist ist einer, der einfach flexibel ist. Ne, Reizreaktion. Irgendeine Situation kommt und ich stehe in diesem Raum und statt durch die Tür, wie so ein Automatismus, ohne das zu hinterfragen, gucke ich mir das an und sage, was bedarf es hier eigentlich? Ich kann flexibel auf diese Situation reagieren und bewusst entscheiden, was für mich jetzt in dieser Situation am besten ist. Und deswegen ist es, glaube ich, ist so Flexibilität. Also aus der Vergangenheit lernen und keine Angst vor der Zukunft haben, resultiert dann in maximaler Flexibilität, weil man in sich, in seinem Charakter und in seinem Hier und Jetzt gestärkt und optimistisch und gelassen und selbstbewusst ist.
Ja, das ist wichtig. Auch nicht zu sagen, weil das und das mal so und so passiert ist, weiß ich schon, was als nächstes kommt. Das ist nämlich sozusagen der Denkfehler, den ganz viele Menschen machen, aufgrund eines Erfahrungswerts zu sagen, dann muss es sich genauso wiederholen. Und das ist nie so. Das gilt auf Karriere-Sicht genauso wie auf persönlicher, sozialer Sicht. So. Und wenn wir in den Augenblicken sind, in denen wir sind, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich die schlauere Variante. Und weil ich gerade in diesem Augenblick bin, muss ich sagen, im jetzigen Augenblick ist für mich am besten zum Hauptbahnhof zu gehen, weil ich muss gleich einen Zug.
Du musst nach Leipzig, ne?
Ja, ich muss nach Leipzig.
Du hast Angst vor der Zukunft.
Aber geil, ja, aber das war gut jetzt. Das hat mir gefallen. Wir müssen doch die Welt verbessern jetzt schnell.
Ich bin gerade pinkeln gegangen und habe diese ewige Gender öffentliche Toilettendiskussion gerade gelöst.
Wie denn?
Ein Raum, nur Pissoirs.
Ja.
Der andere Raum, nur Kabinen.
Ja. Stark.
Fertig.
Und wenn man kacken geht, geht man zu den Kabinen und...
Ja.
Ja, schön.
Fertig aus.
Ich bin für die
Frauen mit Pimmel können da stehen und pinkeln, wo sie wollen. Also es geht gar nicht darum, um Männlein, Weiblein, divers, non-binär, sondern musst du pissen oder kacken und wie kannst du das?
Stimmt. Also praktisch runtergebrochen auf das Essentielle.
So, auf das, was eigentlich auf dieser Toilette passiert, nämlich pissen und kacken.
Ja, ich bin für die Entwicklung eines Zahnpastatierchens. Ich habe nämlich neulich einen Bericht gesehen darüber, dass es so Mini-Roboter jetzt gibt, die quasi selbstständig, also zum Beispiel im Darm, so Polypen ansteuern und die dann veröden. So einen Mini-Roboter hätte ich gerne morgens, den mache ich mir einfach in den Mund und der putzt meine Zähne.
Ah, der schrubbt quasi, läuft da so drüber, wie der Staubsauger-Roboter für die Mundhöhle.
Ja. So, das finde ich, muss als nächstes kommen. Und ich will bitte nicht denselben haben, wie die, die für den Arsch benutzen. Das wäre mir noch wichtig.
Ja, das müsste man kennzeichnen.
Das müsste man abkennen. Das dürfte nicht derselbe sein. So. Aber wäre doch geil, stell dir vor, du musst selber nicht die Zähne putzen, du würdest einfach so ein Würmchen morgens, einen Mini-Roboter im Mund nehmen, dann würdest du 3 Minuten damit rumlaufen und dann hast du so saubere Zähne wie noch nie, weil der kommt ja an alle Stellen, die du selber nicht hinbekommst.
Ja, weil Zähne, wer kennt das, wer hasst denn nicht bitte Zähne putzen? Das hassen wir doch alle, oder? Ja, ist eine geile Idee. Also ich meine, wenn es den Saugroboter gibt, dann gibt's das für die Mundhöhle doch auf jeden Fall. Also das liegt ja nah, es ist ja das Gleiche. Also,
richtig.
Ja. Würde die Welt verbessern. Warum heißt es eigentlich Zahnpasta?
Aha.
Und nicht Zahnpaste.
Italiener erfunden wahrscheinlich.
Ja, aber selbst bei den, auf Italienisch ist die Pasta auch die Paste. Und eine Pasta ist eine fucking Nudel.
Ja, das stimmt. Zahnpasta ist eigentlich ganz...
Das heißt Zahnnudel.
Ja, stimmt. Ich denke gerade darüber nach, was man, wenn man vergisst, diesen Zahnpflegeroboter rauszunehmen und dann Oralverkehr macht.
Kann sehr, sehr geil sein.
Meinst du? Guck mal, du hast, glaube ich, ich habe gedacht, ich hätte Angst, dass der irgendwo reinkriecht und da weiter aufräumt.
Kann auch sehr, sehr geil. Ach so, dass er durch die Harnröhre.
Ja, wenn man Schwänze lutscht, Luke, dann durch die Harnröhre. Ja.
Gag verstanden.
Sehr gut. Ah, gut.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Es wäre auch sonst zu philosophisch geworden. Ja.
Geil, Alter.
Ciao.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Life ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.